unterwegs mit Jesus. Als ich studierte, war ich in einer christlichen Studentengruppe. Ist jetzt schon eine Weile her, war in den 90er Jahren. Ich würde es sofort wieder tun. Man ist ja zusammen mit Menschen verschiedener Fachrichtungen, verschiedener Semester. Und wir hatten einen unter uns, der war schon älteres Semester, er war schon promoviert. Er war auch ein bisschen wunderlich, aber nett. Und immer wenn wir uns dann verabschiedeten nach unseren Zusammenkünften, rief er einem dann hinterher, fröhlichen Heimgang. Er hat es ernst gemeint. Und wenn man sich das mal überlegt, ist da ja wirklich was dran. Also zum einen geht es im ganz wörtlichen Sinn darum, dass man gut nach Hause kommt, dass man gut behütet auch nach Hause kommt. Aber zum anderen, zumindest würde ich das als Christ so sagen, zeichnet das ja unser Leben auch in diese große Bewegung ein, selbst wenn mir was auf dem Heimweg passiert, dass ich weiß, okay, ich werde erwartet, da ist jemand, auf den ich zugehe. Ich stolpere nicht ohne Hoffnung durch die Welt, sondern ich bin mit Jesus unterwegs und ich darf mich darauf freuen, einmal zu Hause beim Vater daheim zu sein. Also, fröhlichen Heimgang. Es lohnt sich also, diesen Worten auch ein bisschen hinterher zu gehen, im wörtlichen und auch im übertragenen Sinn. Und wenn es heute darum gehen soll, mit Jesus unterwegs zu sein, möchte ich euch erst nochmal auf diesen ganz einfachen, aber sehr wichtigen Gedanken aufmerksam machen, dass die Bibel aus Weggeschichten besteht. Immer wieder aus Weggeschichten. Und das ist deshalb für uns auch heute bedeutsam, weil wir ja auch auf den Weg kommen sollen. Wir sollen also nicht einfach sitzen bleiben, sondern wir sollen uns auf den Weg machen. Die große Erzählung des Alten Bundes kann man eigentlich auf die ganze Bibel beziehen, diesen Exodus, diesen Ausweg, womit das Volk Israel seinen Gott definiert, dass sie sagen, er hat uns aus der Sklaverei befreit und er hat uns aus der Sklaverei herausgeführt und er hat uns in die Freiheit hineingeführt. Also dieser Weg aus der Sklaverei in die Freiheit. Oder wir haben das eben gesungen, aus der Dunkelheit ins Licht. Und das ist eine Bewegung, und das sind Geschichten, die die ganze Bibel durchziehen und die eigentlich auch über, nicht nur eigentlich, die über unserem ganzen Leben stehen. Wir sind gerufen und auch heute sind wir gerufen, uns aus allen unguten Bindungen herauslösen zu lassen und in die Freiheit rufen zu lassen. Also nicht nur diese großen Wegerzählungen, das Volk Israel in der Wüste, sind sie zu Fuß gegangen 40 Jahre lang. Und das war ja immer ein Auf und Ab, auch hinterher. Es gab ein Exil, sie mussten auch wieder zurück. Auch Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Die sind zu Fuß gelaufen und seine Jünger sind ihm nachgefolgt, ganz wörtlich hinter ihm hergelaufen. Und es ist so, dass man auch das Leben Jesu so beschreiben kann, dass das ein Heimgang ist. Nicht immer ein fröhlicher Heimgang, es gab auch fröhliche Zeiten, klar, als sie gefeiert haben auf der Hochzeit, es war bestimmt fröhlich. Aber dieses Leben von Jesus ist davon geprägt, dass er weiß, ich laufe jetzt nicht nur einfach hier rum, sondern ich weiß, woher ich komme und ich gehe zu meinem Vater. Heute wird uns das Lukas-Evangelium beschäftigen und wir haben das große Privileg, dass wir als Christen viermal die Lebensgeschichte Jesu aufgeschrieben haben. In den großen Linien läuft das ähnlich. Aber es ist wunderbar, dass wir vier Charaktere haben, die die Jesusgeschichte aufgeschrieben haben. Heute geht es um das Lukas-Evangelium. Und ich lade euch ein, dass ihr euch auch damit mal auseinandersetzt, was uns jeweils die Evangelisten Besonderes schenken. Beim Evangelisten Lukas ist es so, vielleicht seid ihr auf diese Stelle noch gar nicht aufmerksam geworden, im Kapitel 9, Vers 51 ist eine Bemerkung festgehalten, dass es so ungefähr, ich sage es jetzt mit meinen Worten, heißt, Jesus wandte sein Gesicht, er wusste, es ist seine Zeit heimzugehen und er machte sich stracks auf, so sagt es die Lutherbibel, das Gesicht nach Jerusalem gewandt, um loszugehen. Und dann werden beim Evangelisten Lukas 10 Kapitel lang alles, was Jesus macht, was er predigt, was er heilt, was er unter den Leuten erlebt, wird alles auf dieser großen Weggeschichte erzählt. Also, wir sind unterwegs mit Jesus und es ist auch ganz wichtig, dass wir sehen, Jesus weiß sich auch auf einem Weg und so wird er auch dargestellt. Und im Lukas-Evangelium ist es so, er läuft nach Jerusalem, er weiß, dass es auf den Tod zugeht, auf die Passion, aber er weiß auch, dass es seine Bestimmung ist, bis zur Himmelfahrt zu gehen. Und heute, ich lese gleich den Text vor, fängt der Text so ganz unscheinbar an damit, als sie auf dem Wege waren. Ich habe jetzt, glaube ich, genug erklärt, dass wir wissen, das ist sehr bedeutsam, dass die Jünger auf dem Weg waren. Und ich möchte euch auch einladen, dass wir uns auch mit auf den Weg machen und dass ihr hoffentlich auch mitkommt und euch, verändern lasst von dem, was auf dem Weg geschieht. Jesus ruft uns, auf seinem Weg mitzugehen. Dieser Weg ist vorgezeichnet nach Jerusalem, also durch das Leiden hindurch, durch die Passion, durch das Kreuz, auf die Auferstehung und auf die Himmelfahrt, zum Vater heimzugehen. Jesus will uns zum neuen Leben herausführen und auf diesem Weg begegnen ihm drei Leute, mit denen führt er sehr kurze Gespräche auf dem Weg und beleuchtet mit diesen Menschen typische Problemfelder auf unserem Jesusweg, auf der Nachfolge. Hören wir die Weggeschichten aus dem Lukas-Evangelium. Ihr könnt es auch nachverfolgen. Ich habe es abgedruckt auf dem Blättchen. Lukas 9. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ihr habt es gemerkt, drei kurze Gespräche, drei Personen, die Jesus auf dem Weg begegnen. Drei Tipps, die Jesus gibt für die Nachfolge. Drei Punkte für meine Predigt. Erstens, überschlag die Kosten. Also wir hören von dem ersten Menschen, der sich Jesus anbietet und sagt, also ich will dir folgen. Und ich kann mir vorstellen, als er das sagt, da leuchten seine Augen. Und ihr müsst euch vorstellen, damals war es ja auch so, Jesus war unter den Leuten unterwegs, er hat gepredigt, er hat geheilt, er hat die Dämonen ausgetrieben, er hat Wasser zu Wein gemacht und alles Mögliche. Das war natürlich auch toll für die Leute. Also ich wäre gern dabei gewesen, bei der Hochzeit zum Beispiel. Hätte gern mal den guten Wein gekostet. Oder was auch immer. Jesus hat jedenfalls eine Faszination ausgelöst. Das heißt, es gab viele Menschen, die sagten, oh super, ich will da irgendwie auch dabei sein bei diesem Jesus. Ich gehe da gerne mit. Und natürlich ist es so, wenn du mit Jesus gehst, dann kannst du schöne Sachen erleben. Du findest Gemeinschaft. Du findest einen Sinn. Du weißt, dass du einen Heimgang hast, wo du erwartet wirst, egal wie das passiert. Also es gibt viele schöne Dinge, die dich im Leben mit Jesus erwarten. Also Jesus fasziniert und mit leuchtenden Augen spricht er das aus und sagt ihm das. Und jetzt kommt der erste Dämpfer. Wir können uns das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Man würde ja erwarten, dass Jesus die Arme jetzt sehr weit öffnet und sagt, ach super, gut, dass du Interesse hast, komm, wir verabreden uns mal auf einen Kaffee und dann gucken wir mal, wie das so in dein Leben reinpasst. Nein. Jesus sagt nicht, wir sind ein tolles Team. Jesus verspricht auch nicht das Blaue vom Himmel herunter, sondern Jesus zieht sehr klare Grenzen. Und er sagt ihm, ich sage es mit meinen Worten, überschlag die Kosten. Du musst wissen, was dich erwartet auf diesem Weg. wenn du mit mir mitgehst, und jetzt greift er ein Sprichwort der damaligen Zeit auf, dann sollst du wissen, also die Tiere, die haben zwar ihre Höhle, der Fuchs hat seine Höhle und so weiter und so fort, aber auch die Vögel haben ihre Nester, die wissen also, wo sie abends, wenn der Tag zu Ende ist, wo sie ihr Haupt hinlegen können. In meiner Nachfolge ist das nicht so. Und ich habe euch das ja vorhin kurz ausgeführt, es ist die Weggeschichte, Jesus hat sein Gesicht nach Jerusalem gewendet, sie sind also unterwegs, die Jünger sind auch unterwegs und Jesus weiß, was ihn erwartet. Jesus zieht sehr klare Grenzen und sagt sehr deutlich, er schenkt reinen Wein ein und sagt, was auf dem Weg mit ihm auch zu erwarten ist. Ich habe mich auch gefragt, wenn mich Leute irgendwie so anstupsen, die vielleicht zum ersten Mal im Gottesdienst sind und sagen, ach, ich hätte irgendwie Interesse, natürlich versuche ich dann auch alles irgendwie, sie auf diesen Weg zu begleiten, aber lasst uns mal drauf hören, was Jesus mit dieser klaren Ansage, wo er auch vor den Kopf stößt, wo er es nicht niedrigschwellig macht, was er damit sagen will. Also, Jesus sagt diesem Menschen, der sich ihm anbietet, du musst wissen, was dich erwartet, triff eine Entscheidung oder wenn du eine Entscheidung triffst, mit mir zu laufen, dann gilt das für immer. Dann sollst du für immer auf mir mit dem Weg sein, dann soll das auch die Durststrecken anhalten. Und dann sagt Jesus damit, und lass uns das auch mal hören, lass dein idealisiertes Selbstbild hinter dir oder vielleicht auch die Ideale, die du dir von den Christen machst. Ich denke, ihr habt das alles schon erlebt. Es gibt es immer wieder, manchmal sind wir traurig, wenn das passiert, dass Menschen voller Begeisterung sagen, ja, ich will das machen. Und dann gehen sie auf den Weg, machen sie ihre Erfahrungen, vielleicht auch die Erfahrungen mit den Mitchristen, wo sie enttäuscht werden und schmeißen dann alles hin. Und davor will Jesus uns bewahren. Und ich denke, es ist vielleicht auch kein Zufall, dass es von diesem Menschen heißt, der sich Jesus selbst anbietet, ich will dir folgen. Also der bietet sich selbst an. Und ich sagte ja schon, vielleicht ist es wirklich ein idealisiertes Bild von ihm, das Jesus zurechtrückt. Und mal ganz ehrlich, das wird oft überbetont, ich sage das jetzt mal so, dass wir uns für Jesus entscheiden müssen. Natürlich sollen wir das irgendwann, dass wir ja sagen. Aber wir können uns nicht selber rufen. An erster Stelle, den ersten Anfang, den macht Gott, den macht Jesus, den können wir uns gar nicht selber suchen. Und deswegen sagt er uns, überschlag die Kosten. Es wird nicht alles leicht sein. Und ihr wisst das, die ihr schon Jahre vielleicht auch unterwegs seid. Es gibt auch manche Dinge, die sind schwieriger. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, heißt das nicht, dass du einen tollen Job hast, eine schöne Wohnung, lauter Freunde, bei bester Gesundheit bist. Nein, auf dem Weg nach Jerusalem zu gehen mit Jesus kann durchaus auch ins Leiden führen und durchaus auch Durststrecken beinhalten. Aber Jesus geht mit und sagt, überschlag die Kosten. Zweitens, lass die Toten ihre Toten begraben. Wenn man sich das vorstellt, stellt euch das in euren Familienzusammenhängen vor, da ist jemand gestorben und jetzt kommt Jesus im denkbar ungünstigsten Moment auf dem Weg vorbei und sagt, folge mir nach. Ich finde das faszinierend, wenn man die Evangelien liest, da stehen ja oft diese kurzen Worte, folge mir nach, also sagt er zum Levi am Zoll oder sagt er zu den Fischern, zieht die vorher an, sagt, folge mir nach. Und der nächste Satz ist gleich, sie folgten ihm nach, ließen alle stehen und liegen und gingen mit Jesus. Hier an dieser Stelle wissen wir nicht, wie die Antwort ist. Ich werde nachher noch eine mögliche Erklärung dafür geben, warum das hier offen gelassen wird. Also, lass die Toten ihre Toten begraben, keine Frage. Völlig rücksichtslos, jeder Mensch, jeder normale Mensch würde sagen, das geht gar nicht. Geht gar nicht, wie Jesus jetzt hier provoziert, wie Jesus hier sozusagen die normalsten menschlichen, auch jüdischen Bräuche auf den Kopf stellt. Da gehört es ja zu den Pflichten dazu, dass man seine Eltern begräbt. Das gehört zu den 7 Werken der Barmherzigkeit. Und es war in Israel so, am gleichen Tag musste man seine verstorbenen Angehörigen begraben. Es gab da keine andere Möglichkeit. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ich denke, wir sollten uns klar machen, wenn Jesus uns ruft, und das war damals nicht anders als heute, dann ruft er uns heraus aus etwas Altem, aus etwas, was vielleicht auch tot ist und was auch so genannt werden will, ins Leben, aus der Sklaverei in die Freiheit, aus dem Dunkel ins Licht, aus dem Tod ins Leben. Und dabei können wir was sehr Interessantes lernen, was wirklich wichtig ist, um auch Jesus klar zu verkündigen. Wir denken ja oft, Tote und Lebendige sind voneinander getrennt durch das Sterben. Also, wer im Grab liegt, ist tot, und wer auf der Erde herumläuft, wer atmet und isst, ist lebendig. Jesus sagt, nein, die Grenze verläuft ganz woanders. Die Grenze verläuft da, wo Menschen an Jesus glauben und an das Reich Gottes. Wisst ihr, was das heißt? Wie ungeheuerlich das ist, was Jesus sagt? Das heißt, wer ohne die Entscheidung für Jesus lebt, der ist in seinen Augen tot. Und deswegen, wenn jemand gestorben ist, ist die entscheidende Frage gewesen, ist er mit Jesus unterwegs gewesen? Dann lebt er, dann wird er leben. Dazu ruft Jesus uns heraus, diese Glaubensentscheidung auch zu treffen für Jesus. Jesus ruft ins Leben hinein und er gibt ja auch diesen großen Auftrag, du aber verkündige das Reich Gottes. Ich habe vorhin gesagt, hier steht keine Antwort drin, wie sich die Personen verhalten, denen Jesus das so vor den Kopf knallt. Und ich hoffe auch, dass ich euch im besten Sinne des Wortes mit diesem Jesuswort provoziere. Provozieren heißt ja, es ruft etwas hervor. Neues Leben. Jesus gibt den Auftrag, du aber verkündige das Reich Gottes. Und es ist übrigens die einzige Stelle in den Evangelien, wo Jesus sagt, folge mir nach, und wo es keine Antwort drauf gibt. Und ich finde, die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Könnt ihr es euch denken? Das ist deshalb offen geblieben, weil er die Frage jetzt dir stellt. Und weil er dir sagt, folge mir nach. Und wir jetzt gefragt sind, ihm nachzufolgen. Lass uns also auch überlegen, nicht nur dieses grundsätzliche Wort, lass die Toten ihre Toten begraben, zu bedenken, sondern auch zu überlegen, wo gibt es eigentlich tote Dinge in meinem Leben, die ohne Jesus sind? Und wo ruft er uns hinaus ins neue Leben, wo er sagt, lass das zurück und lass dich ins neue Leben rufen und damit das Reich Gottes verkündigen. Also ich denke, das unter diesen drei Leuten, die Jesus begegnen, ist das die wichtigste Begegnung. Und jetzt die dritte, sieh nicht zurück. Jetzt kommt ja die dritte Person, die bietet sich auch wieder Jesus an. Und wir merken, sie hat eine ganze Menge schon verstanden. Sie sagt, ich will dir nachfolgen, das ist ja gut. Irgendwann ist es gut, wenn wir das auch zu Jesus sagen. Aber ich habe da noch was. Ich möchte vorher noch Abschied nehmen. Also diese Person sagt auch etwas, was vom Menschlichen her völlig verständlich ist. Es gehört eigentlich dazu, wenn wir aufbrechen zu einem neuen Weg, dass man sich von seinen Lieben verabschiedet. Aber auch da ist Jesus radikal, provokativ und sagt, mach das nicht, sieh nicht nach hinten. Und dann kommt dieses Wort, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Nun vermute ich mal, dass die meisten von euch zu Hause nicht mehr einen Pflug haben, hinter dem sie so hergehen. Ich kenne das nur vom Rasenmähen, dass man immer nach vorne schauen muss, weil sonst alles krumm und schief wird. Wisst ihr, wie die Volksbibel das übersetzt? Wer beim Fahren nach hinten guckt, landet am Baum. Also die Zielrichtung ist auch klar. Wenn Jesus uns rausruft zum neuen Leben, dann müssen wir nach vorne sehen und die Dinge, die uns binden, zurücklassen. Denk nochmal an den Sonntagsnamen, Oculi. Unsere Augen sehen auf Jesus, wir gehen ihm hinterher. Wir wollen ihm hinterhergehen, auf seinem Weg. Und denkt auch daran, dass es sehr dramatische Geschichten in der Bibel gibt, wo uns genau dieser Blickwechsel auch sehr eindrücklich illustriert wird, dass wir nicht zurückblicken dürfen, weil das den Tod bedeuten kann oder den Untergang, sondern nach vorne schauen müssen. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte mit Lots Frau, Sodom und Gomorra. Es gibt ja eine Rettungsaktion Gottes, die wird auch angekündigt. Und naja, die können da alle rausgehen, Lot und seine Family, und er führt sie da raus und Lots Frau schaut zurück. Ihr wisst, was geschieht. Sie bleibt auf dem Weg und sie geht nicht ins Leben. Oder nehmt die andere berühmte Geschichte, Petrus auf dem Wasser, der mit Jesus da so ein Gespräch hat, wo Jesus ihn dann ruft zu sich. Das ist auch so eine Blickgeschichte, also wo es sehr auf die Augen ankommt. Dem Moment, wo Petrus auf Jesus sieht, kann er sogar auf dem Wasser laufen. In dem Moment, wo er auf den Sturm sieht und auf die Wellen, geht er unter. Und deswegen ruft Jesus uns raus zum neuen Leben. Also schau nicht nach hinten, sonst landest du vielleicht am Baum, sondern lass dich rausrufen und frag dich wirklich auch, wo es vielleicht Dinge gibt in deinem Leben, die dich einfach binden. Vielleicht auch in der Geschichte der Gemeinde, keine Ahnung, was das ist, wo du irgendein Erlebnis hattest, wo du sagst, ach, das war schwierig. Lass dich rausrufen von Jesus, dass er neues Leben schafft. Jesus setzt frei, er verlangt alles dafür, aber er fokussiert uns dafür auch wirklich. Ich fasse nochmal zusammen. Überschlag die Kosten, lass die Toten und zieh nach vorn. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.